über das wir nachdenken dürfen und von dem du sagst, dass es stärker ist als ein zweischneidiges Schwert. Und ich möchte einfach bitten, Herr, dass du redest und dass der Text durch das, was dein Heiliger Geist heute tut in uns, dass er in unseren Herzen wirkt und Veränderung bewirkt, Herr. Dass wir dich mehr sehen können und mehr so werden können wie du. Amen. In 10 Tagen ist Weihnachten, heute ist der 14. Wir haben die 3. Kerze mittlerweile angezündet. Wir haben das 3. Mal Weihnachtslieder gesungen. Und wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile zum 3. Mal die wunderschöne Bühne, in eurem Fall vor euch, in meinem Fall hinter mir, gesehen. Und es stellt sich immer mehr auf Weihnachten ein. Die Folien sind weihnachtlich gestaltet. Da draußen sind die riesen Lebkuchenhäuschen. Also man merkt, Weihnachten steht vor der Tür. Und Weihnachten, das ist das Fest, und damit sage ich euch nichts Neues, an dem wir an die Geburt von Jesus denken. Und ich denke, für die allermeisten Kinder ist Weihnachten wahrscheinlich dieses unbeschreibbare Gefühl von Erwartung und von Freude und von Anspannung. Und dieses Gefühl, das, glaube ich, haben alle Erwachsene irgendwie in ihrem Hirn ganz weit hinten abgespeichert. Und irgendwie ist vielleicht Weihnachten für die meisten von uns oder für einige von uns irgendwie so dieser Versuch, an dieses Gefühl von damals wieder ranzukommen. Feste feiern ist nicht unbedingt unsere Idee, sondern Feste feiern ist etwas, was Gott in der Bibel auch angeordnet hat. Aber es war damals nicht das Hauptziel des Feste feierns, dass unsere Gefühle sehr bewegt sind, sondern das Hauptziel des Festefeierns war, dass man an das Handeln, das Gott bisher gewirkt hat, dass man an das denken, dass wir Menschen sind vergesslich und dass wir immer wieder in Erinnerung uns rufen, was Gott getan hat. Dafür hat er uns diese Feste, also damals dem Volk Israel, diese Feste sogar aufgetragen, sie regelmäßig zu feiern, damit sein Handeln nicht in Vergessenheit gerät. Und diese Predigtreihe, die wir jetzt im Advent haben, da geht es um verschiedene Aspekte, die mit der Menschwerdung und mit dem Menschsein von Jesus im Zusammenhang stehen. Der heutige Text ist, Jesus gibt sein Leben. Und bevor wir den miteinander lesen, werde ich euch noch verraten, wo er steht. Und zwar, es ist der Text, der sehr bekannte Text in Johannes 10, die Verse 11 bis 18. Und wenn wir den Text gemeinsam lesen, möchte ich euch bitten, dass ihr aufsteht, weil der Herr reden möchte durch sein Wort. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Bitte setzt euch wieder. Das ist der Text von heute. Ich bin der gute Hirte. Und die, sozusagen, diese Einteilung, die uns jetzt durch diese Predigt durchbegleitet, ist, dass der gute Hirte die Schafe rettet, dass der gute Hirte die Schafe kennt und dass der gute Hirte die Schafe liebt. Hirten und Schafe sind irgendwie fester Bestandteil von Weihnachten. Sie fehlen in keinem Weihnachtsanspiel. Sie fehlen hier. Aber in den allermeisten Weihnachtsdarstellungen kommen Hirten und Schafe vor. Die Hirten, das waren die ersten, die damals von den Engeln darüber informiert worden sind, dass Jesus der König im Stall in Bethlehem geboren wurde. Und Hirten und Schafe sind auch, ziehen sich in den ganzen Berichten, die wir im Alten Testament lesen, ziehen sie sich durch. Wir stolpern immer wieder in den verschiedensten Texten über Hirten und Schafe. Abel, sozusagen die zweite Generation der Menschheit, Sohn von Adam und Eva, er war der erste Hirte, von dem uns die Bibel berichtet. Die Bibel verwendet aber den Begriff oder dieses Bild des Hirten nicht nur mit der Perspektive auf die Schafe, sondern ein Hirte an sich hat auch in der Bibel eine sehr wichtige Rolle, und zwar als der Schafe, und Schafe sind bildlich entweder wirklich Tiere oder auch Menschen, um Schafe anzuleiten. Und relativ bald in der Geschichte im Alten Testament hat Gottes Volk irgendwie auch gemerkt, es braucht einen Hirten. Und zwar deswegen, weil Gott selbst bereits im ersten Buch der Bibel sich selber als Hirten Israels bezeichnet, im ersten Mose. Und wenn wir an König David denken, er war, bevor er König geworden ist, war er Hirte. Er war ein Hirtenjunge, er hat als Hirte seine Erfahrungen gesammelt und hat diese dann, als er dann für das ganze Volk die Verantwortung als König gehabt hat, hat er auf diese Erfahrung zurückgegriffen. Und Psalm 23, wahrscheinlich einer seiner bekanntesten Psalmen, den haben wir heute schon gehört, der Herr ist mein Hirte. Gott hat ihm also die Rolle des Hirten über sein Volk gegeben. Und nachdem David nicht mehr war, ist diese Rolle des Hirten immer mehr nicht im Sinne Gottes gelebt worden. Und ein Bericht, den wir in der Bibel haben, also ein ganz langes Kapitel, das sehen wir da, in Hesekiel, beschäftigt sich genau mit dem Zustand, wie die Hirten und dem Volk begegnen. Und ich werde nicht das Ganze vorlesen, aber so einige Highlights draus. Da zum Beispiel sagt Gott: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verlorene sucht ihr nicht. Siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht, so will ich mich meiner Schafe annehmen. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Und der Herr will ihr Gott sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott der Herr. Und jetzt, circa 600 Jahre später, steht jemand da, der sagt, ich bin der gute Hirte. Gott hat gesagt, dass er sich selbst seiner Schafe annehmen wird. Und Jesus, Gott der Sohn, steht da und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte, von dem wir gerade da gelesen haben. Ich bin der, der euch versprochen worden ist. Ich bin der, der nach seinen Schafen suchen wird. Ich bin der, der das Verlorene sucht und der das Verscheuchte zurückholen wird. Ich bin der gute Hirte. Und was man dann von ihm wissen, weiter tut, er sucht nicht nur, er holt nicht nur zurück, wie da im Hesekiel die Rede war, sondern er gibt alles für uns. Er kämpft selber, selbst wenn ihn das sein Leben kostet, weil er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der ewige Gott, der ich bin, der steht hier vor seinen Geschöpfen als der gute Hirte, der 600 Jahre vorher angekündigt worden ist von Gott. Und um dieses Bild besser verstehen zu können, wie der gute Hirte ist, wird das Gegenbild sozusagen dargestellt in dem Text von diesem Mietling. Der Mietling ist jemand, dem gehören die Schafe nicht. Es bedeutet nicht, dass er seinen Job als vielleicht der sich um die Schafe kümmert, ganz gut macht. Das kann gut sein. Das ist sein Erwerb, mit dem verdient er sein Geld. Und wenn jetzt jedoch Gefahr droht, wenn der Wolf kommt, von dem wir da lesen, und die Schafe zerstreuen möchte, da erkennt man jetzt den Unterschied zwischen dem guten Hirten und dem Mietling. Weil der Mietling, der flieht und rettet sich und nicht die Schafe. Und genau das Bild ist das, was unseren guten Hirten ausmacht. Unser guter Hirte, er rettet die Schafe und nicht sich. Und der gute Hirte, der rettet nicht nur seine Schafe, sondern er kennt seine Schafe. Und genau diese Eigenschaft, neben der, dass er nicht wegrennt, diese Eigenschaft ist etwas, das ihn weiter vom Mietling unterscheidet. Der Mietling, der kennt die Schafe nicht. Jesus wiederholt jetzt in Vers 14 die Aussage, ich bin der gute Hirte, und zwar damit er das, was jetzt im Nachfolgenden kommt, irgendwie nochmal hervorhebt. In Vers 11 hat er es gesagt, jetzt in Vers 14 sagt er es nochmal. Und da steht, ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und diese beiden Verse, die sind sehr erstaunlich, weil Jesus vergleicht die Art, wie er die Seinen kennt, mit dem Maß, wie er den Vater kennt und der Vater ihn kennt. Jesus unterscheidet sich von dem Hirten, der sich nur um die Schafe kümmert, indem er sie stärkt und heilt und verbindet und zurückholt, im Gegensatz zu dem, was der Mietling macht. Und Jesus kennt die Schafe. Er kennt seine Schafe. Er kennt sie so, wie er den Vater kennt. und er kennt sie so, wie er selber vom Vater gekannt ist. Und das Erstaunliche an dem ist, er kennt seine Schafe und er lässt sein Leben trotzdem für sie. Wenn er den Vater sieht, den er ja kennt, dann sieht er das, wovon wir im Jesaja lesen, wie die Engel um den Thronsaal stehen und heilig, heilig, heilig sagen. Das ist das, was er sieht, wenn er zum Vater schaut und wie er den Vater kennt. Und genauso wie er innig den Vater kennt, so kennt er auch uns. Und wenn er uns anschaut, dann sieht er das, was wir Schafe gern hinter unserem weißen Fell verbergen würden. Dann sieht er Hass, dann sieht er Ungehorsam, dann sieht er Lüge, Betrug, er sieht Egoismus, er sieht Unreinheit. Und genauso wie er ganz die Heiligkeit des Vaters kennt, genauso kennt er ganz unsere Verlorenheit. Er kennt die Folge von unserer Sünde, er kennt die Not, in der wir sind, er kennt den Schmerz, der aus unserer Sünde folgt. Und er weiß auch, dass die Folge davon die ewige Trennung von Gott sein wird. Und trotzdem er uns kennt, liebt er die Schafe, die auf seine Stimme hören, so sehr, dass er sein Leben für uns gibt. Der gute Hirte liebt seine Schafe. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen zu dem Text im Hesekiel, da haben wir gesehen, dass die Schafe, von denen dort die Rede ist, dass die das Volk Israel darstellen. Und hier in Vers 16 geht es darum, dass Jesus klar macht, dass sein Auftrag aber nicht nur für die Schafe vom Volk Israel ist. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafherde stammen. Und auch diese Schafe werden sein Rufen hören, seine Stimme hören und seinem Rufen folgen. Und was Jesus versucht da deutlich zu machen, das ist etwas, was uns vielleicht gar nicht mehr so sehr erstaunt, aber was damals für die Zuhörer, für das Volk Israel unvorstellbar war. Und zwar, das Volk Israel war davon überzeugt, dass sie, und das waren sie auch, Gottes auserwählte Volk sind. Und ich denke, dass sie oft vergessen haben, was das Versprechen von Gott an Abraham war, dem er gesagt hat, dass er ihn zum Segen für viele Nationen machen wird. Und genau auf das geht Jesus hier ein, weil er nicht nur der Hirte der Schafe vom Volk Israel ist, sondern weil er der Hirte der Schafe aller Menschen auf der ganzen Welt ist. Seine Liebe, die reicht aus, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen. Und diese Liebe, die basiert auf der Liebe, die der Vater für seinen Sohn hat. Diese Liebe, die in Ewigkeit zwischen Vater und Sohn existiert, die ist das höchste Maß der Liebe, die reine Liebe, die unverfälschte Liebe. Und diese Liebe ist die Grundlage, die die Erlösung überhaupt möglich macht. Und das, was wir hier lesen, ist erstaunlich, weil Jesus sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Die Tatsache, dass Jesus sein Leben lässt, ist etwas, was von Anfang an der Rettungsplan Gottes für die Menschheit war. Das ist nicht der ewige Plan B, wie der Andrew immer wieder mal sagt, sondern das ist der Plan, den Gott schon von Anfang an hatte. Und die Liebe, also wenn Jesus jetzt sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, dann bedeutet es, dass diese Liebe zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, mit der Bereitschaft von Jesus, mit der Bereitschaft vom Sohn, sich völlig dem Willen des Vaters hinzugeben und bereit zu sein, sich als Opfer ans Kreuz nageln zu lassen, dass diese Liebe mit dieser Bereitschaft von Jesus total verbunden ist. Er, der versprochene Hirte, der gute Hirte, er selber wird zum Opferlamm, zum Lamm Gottes. Er, der eigentlich gekommen ist, um die, die verstreut sind, um die, die krank sind, um die, die verloren sind, zu suchen und in seine Herde zu bringen, er tut das, indem er selber bereit war, sich auf die Schlachtbank zu legen und am Kreuz zu sterben. Er gibt sein Leben, um es wiederzunehmen. Seine Auferstehung, die ist das Ziel seines Todes. Es geht nicht nur darum, dass er stirbt, sondern er legt sein Leben ab, damit er es wiedernimmt. Seine Auferstehung ist von Anfang an geplant. Sein Tod ist nicht irgendwie ein missglücktes Ereignis, irgendwie, wo ein vorbildlicher Mensch vielleicht seinen Mund zu voll genommen hat und die Gesellschaft verärgert hat und die Eliten ihn ans Kreuz genagelt haben, um Ruhe zu schaffen, sondern sein Tod hat das Ziel der Auferstehung. Und sein Tod zeigt die Bereitschaft zu seiner völligen Hingabe dem Willen des Vaters gegenüber. Damit ist also die ewige Liebe des Vaters zum Sohn, also diese ewige Liebe vom Vater zum Sohn ist mit dieser Bereitschaft zur Hingabe verbunden. Das ist die Basis, die Grundlage, mit der er uns Menschen lieben kann. Und zwar, indem er alle Sünde auf sich nimmt und am Kreuz den ganzen Zorn Gottes, den ganzen Kelch, der voll von dem Zorn Gottes ist, an unserer Stelle für uns ausgetrunken hat. Aus menschlicher Perspektive ist dort am Kreuz irgendwie der Plan der Führung in Erfüllung gegangen, Jesus aus dem Weg zu schaffen. Vielleicht diesen verrückten Zimmermannssohn zum Schweigen zu bringen. Aus menschlicher Perspektive haben die Soldaten ihn am Kreuz umgebracht und so wurde das Problem beseitigt, das sie gesehen haben. Aber aus Gottes Perspektive geht genau darin der ewige Rettungsplan in Erfüllung. Jesus hat sich hingegeben, er hat sein Leben gelassen, um den Weg zum Vater, der für uns Menschen durch die Sünde unerreichbar wäre, frei zu machen. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, die Auferstehung ist eigentlich das Ziel gewesen. Ohne seine Auferstehung wäre sein Tod bedeutungslos gewesen. Er wäre als jemand, der vielleicht weise Sachen gesagt hat, wäre er gestorben. Das, dass er von seiner Auferstehung geredet hat, hätte sich als Humbug dargestellt. Es wäre das, was die meisten Menschen heute glauben, hätte sich bestätigt. Es kann niemand von den Toten auferstehen. Das ist aber nicht, was wirklich passiert ist. Was wirklich passiert ist, Jesus hat seine Auferstehung angekündigt und Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Durch seine Auferstehung und durch seine Vollmacht, sein Leben wiederzunehmen, hat er die Folge der Sünde, den Tod, besiegt. Vorher habe ich gesagt, dass die Folge von der Sünde für die Menschen die ewige Trennung von Gott bedeutet. Aber Jesus, der gute Hirte, von dem wir heute lesen, er hat sein Leben für die Schafe hingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ich glaube, das steht da. Damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bereitschaft von Jesus, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen, die Bereitschaft von Jesus, auf die Welt zu kommen, das, was wir zu Weihnachten feiern, die Bereitschaft von Jesus, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen und ans Kreuz zu gehen, die Bereitschaft von Jesus, sein Leben am Kreuz abzugeben und die Bereitschaft von Jesus, sein Leben nach 3 Tagen wiederzunehmen, die Bereitschaft, ganz Gott gehorsam zu sein, diese Bereitschaft von ihm ist die Voraussetzung gewesen, dass das, was wir da lesen, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ewiges Leben haben kann. Und damit hat Jesus den Auftrag, den er vom Vater bekommen hat, ausgeführt. Petrus, interessanterweise derjenige, den Jesus, der Hirte ist, der von Gott im Alten Testament vorhergesagt worden ist und versprochen worden ist, der Hirte, der sein Volk zusammensammelt, der hat diesen Auftrag an Petrus weitergeben. Er hat ihm 3-mal nach seiner Auferstehung gesagt, weide meine Schafe. Jesus hat diesen Auftrag, Hirte zu sein, an Petrus weitergegeben. Und Petrus schreibt im 1. Petrus Kapitel 2, er, also Jesus, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat, dass wir, die wir zuerst in die Irre gelaufen sind wie die Schafe, dass wir jetzt diese Umkehr zu Jesus, dem Hüter und Hirten unserer Seelen haben können. Wir haben in Jesus diesen guten Hirten. Was hat das jetzt alles mit Weihnachten zu tun? Weihnachten, die Geburt Jesus, ist der Moment, als Gott in Jesus, Gott der Sohn, Mensch geworden ist. Es war der Moment, wo die Engel verkündet haben, den Hirten, dass dort in diesem Stall der gute Hirte geboren worden ist. Er als kleines Kind in dem Stall. Und am Anfang habe ich gesagt, wofür wir Feste feiern, warum wir Weihnachten feiern. Wir feiern Weihnachten nicht deswegen, damit wir unsere Kindheitsgefühle wieder hervorkramen können, sondern wir feiern Weihnachten deswegen, damit wir, so wie Gott es bei anderen Festen angeordnet hat, dass wir uns an sein allmächtiges und wunderbares Handeln erinnern. Und das ist der Grund, warum wir zu Weihnachten nicht nur zur Krippe hinschauen, sondern warum wir zu Weihnachten auch ans Kreuz schauen und warum wir zu Weihnachten, das wird dann noch kommen, auch an die Wiederkunft von Jesus schauen oder dorthin schauen. Das wird die Predigt nächste Woche sein. Wir müssen nicht vor der Krippe stehen bleiben. Wir dürfen und sollen zum Kreuz schauen, wo der versprochene Hirte, der gute Hirte, sein Leben für die Schafe gelassen hat und es bei der Auferstehung wiedergenommen hat, im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Herr Jesus, wenn wir dich, den guten Hirten, sehen, dann sehen wir jemand, der die Not der Menschen kennt, der seine Schafe kennt und der weiß, dass es für diese Schafe keinen Weg der Rettung gibt, außer den, den er am Kreuz erkauft hat. Herr Jesus, du hast dein Leben für deine Schafe gegeben. Und Herr Jesus, du rufst und wir haben die Möglichkeit, auf dein Rufen zu reagieren. Wir haben die Möglichkeit, dass dieser Tod am Kreuz, wo du für die Sünden bezahlt hast, wo du für die Sünden sterben hast müssen, dass das für uns gilt. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du der gute Hirte bist, der bereit war, sein Leben für die Schafe zu geben. Ich möchte dir danken, dass du der gute Hirte bist, der nicht wie der Mietling davongerannt ist, um sein eigenes Leben zu retten, sondern der du am Kreuz geblieben bist, um das Leben deiner Schafe zu retten. Herr Jesus, wir können dir nur danken und staunen, dass du, ewiger Gott, zu Weihnachten auf die Welt kommen bist, mit dem Ziel zu sterben und wieder zu auferstehen. Herr Jesus, als Rettung für uns und dir zur Ehre. Danke dafür. Amen. Ich möchte euch noch einen Vers am Schluss vorlesen, als Ermutigung und als Segen, jetzt für die Weihnachtszeit und darüber hinaus, der steht in Hebräer 13, da steht, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch aus, völlig zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.